Kapitel 1 Eierpampe in Rhabarberblättern. Da gibt es viele Menschen, die sich an die frühen Kindertage nicht mehr erinnern können. Das ist traurig, denn gerade auf diese Zeit fällt oft ein Zauber, der erst dem Zurückblickenden bewusst wird in seiner Zartheit, in seinem Strahlen. Ob 2- bis 3-Jährige wohl einen besonderen Geruchssinn haben? Jedenfalls wurde ihm beim Erinnern klar, dass die Welt damals anders roch. Viel intensiver, aufregender, ja und irgendwie sehr neu. Ein bisschen so, wie es nach dem Putzen mit etwas Möbelpolitur riecht, oder? Ein kleiner Junge dieses Alters kam ihm ins Bild, unten auf dem rund 15 Meter breiten Geländestreifen des elterlichen Hauses, direkt am See auf der rechten westlichen Seite zu Hoffmanns hin, wo der Sandkasten in die Erde eingelassen war. Daran saß er und spielte mit einem Wagen, der aus einem kubisch weißen Kasten bestand, 4 rote Holzräder hatte und, was das Wichtigste war, oben einen silbernen, glockenähnlichen Deckel, der ein Loch verschloss. Ob dies nun der wirkliche Zweck dieses Vehikels war, wusste der Erinnernde nicht. Für den Kleinen war es jedenfalls ein Eiswagen. Viel Erfahrung mit Speiseeis hat er wohl noch nicht gehabt. Er war ganz versunken in die Herstellung dieser beliebten Erfrischung aus Eierpampe und Rhabarberblättern, die er sich von Zeit zu Zeit holte. Nicht weit von seiner Produktionsstätte saß nämlich seine junge, 28 Jahre alte Mutter, die das Schälen von Rhabarberstangen mit der Beaufsichtigung des Sprösslings verbunden hatte. Es war ein stiller, warmer Sommertag, und das Achtgeben auf den Jungen war wegen der unmittelbaren Nähe des Seeufers wirklich notwendig, obwohl am Bollwerk ein Maschendrahtzaun mit nach innen gerichtetem Abknick im oberen Teil zu seiner Sicherheit errichtet worden war. Dieser Zaun trennte den unteren Gartenteil von dem Schilfgürtel, der nicht nur die Wasserfront dieses Grundstücks in Grünheide, Waldeck 8, sondern den ganzen PC fast überall umgab. Um die Idylle zu vervollständigen: Gegenüber der Uferlinie, dort, wo der Steingarten über die ganze Grundstücksbreite aufstieg, befanden sich 2 Erdbeerbeete, geteilt durch eine Treppe aus Kalkstein, mündend in einen gewundenen Kiesweg, der zum Haus hinaufführte. Auf jeder Seite stand in der Mitte der beiden Gartenhälften je eine Trauerweide, deren hängende Zweige sich auch zum Teil im Wasser spiegelten. Deshalb musste der Vater in jedem Frühjahr, wenn das Wasser warm genug war, das in den See gefallene Herbstlaub dort aus dem Wasser klauben, wo sich die Badestelle befand. Das war auch der Grund, warum beide Trauerweiden später geopfert wurden. Erst die, die in der Nähe des Sandkastens stand und diesen regelmäßig mit ihrem Herbstlaub zuschüttete, und später, nachdem die dort befestigte Schaukel sich überlebt hatte, die andere. Gegenüber der Kalksteintreppe war ein Türchen, das auf den Seesteg hinausführte. Links vom Steg befand sich die Badestelle der Familie. Rechts, im spitzen Winkel zum Steg, umklammert vom Schilfrohr, lag der Ruderkahn, ein familiengerechtes Wassergefährt, befestigt mit 2 Karabinerhaken, die über 2 Zugfedern mit dem Ende des Stegs auf der einen und dem Bollwerk auf der anderen Seite verbunden waren. Es waren Höhepunkte im Leben des Kleinen, wenn sein Vater mit ihm auf den See hinausruderte. Nachdem die Bootsplane abgenommen und die Eisenbügel, die die Plane zeltartig über das Boot gespannt hatten, an Land sicher aufbewahrt worden waren, griff der Vater zu einem der Ruderriemen und starkte den Kahn rückwärts durch das Schilf hinaus auf den See. Zuerst hörte man nur das schrill, helle Blattrauschen des Schilfröhrichts, wie es am Bootskörper entlang schliff. Dann plötzlich eine Stille, die nur vom Wassergluchsen am Heck zart umspielt wurde, und das Boot glitt mehr, als es schwamm, rückwärts hinaus auf den See. Der Vater nahm seinen Platz auf der Ruderbank ein, Der Junge hatte von Anfang an schon hinten gesessen, an die mit Holz eingefasste schmiedeeiserne Rückenlehne gelehnt, legte die Ruder in die Dollen und brachte sie so mit einigen zuerst kräftigeren Schlägen in Vorwärtsrichtung in Fahrt. Meist hatten sie ein Ziel, da etwas zu besorgen war. So wurde zum Beispiel die gegenüber am Seeufer liegende Gärtnerei, die von einem aus Holland stammenden Gärtner betrieben wurde, angesteuert, weil die Mutter irgendwelche Gemüse brauchte oder weil Blumen im Garten ersetzt werden sollten. Manchmal musste Milch, ein anderes Mal Bier geholt werden, damals noch in Siphons, die direkt im Restaurant Peters aus dem Hahn bezapft wurden. Vieles konnte mit dem Kahn erledigt werden. Dieses Transportmittel stand den zu Fuß- oder Fahrradbesorgungen in dem kleinen, östlich von Berlin gelegenen Luftkurort in nichts nach. Ein anderes Bild tritt dem Zurückblickenden vor Augen und er fühlt dabei, wie sehr der See, an dem sein Elternhaus lag, mit seinem frühen Leben, aber halt eigentlich ja immer, verbunden war. Und das nicht nur in dieser Episode, sondern als lebenslange Spiegelung, die sich bis heute mit 70 Jahren in seiner Seele heimisch gemacht hat. Zu dieser Zeit um 1938 hielten die Mütter ihre kleinen Kinder noch zum regelmäßigen Mittagsschlaf an. Das galt als gesund und sollte dem Wachstum förderlich sein. Ob es wollte oder nicht, ob die erzwungene Unterbrechung des Tageslaufs erfolgreich war oder nicht, das Kind hatte sich hinzulegen. So auch an diesem herrlichen Sommertag, von dem hier die Rede ist. Der Kleine lag auf dem Sofa im sogenannten Herrenzimmer, das aber eigentlich das Wohnzimmer war. Hier wurden alle Mahlzeiten im engen Familienkreis eingenommen und auch sonst hielt man sich hier gewöhnlich auf. Herrenzimmer hieß es wohl deswegen, weil vor den nach Süden auf den See weisenden Fenstern der väterliche Schreibtisch stand. Auf der Wohnetage im Hochparterre gab es dann noch das Esszimmer, das zu dieser Zeit aber nur an Feiertagen oder für besonders geladene Gäste, was eigentlich selten vorkam, benutzt wurde. Dann das Schlafzimmer, in dem der Kleine nachts noch bis zum Alter von 4 Jahren in einem Kinderbett, danach bis Kriegsende auf einer Couch zusammen mit seinen Eltern schlief. In der Erinnerung wird das unangenehme Gefühl lebendig, wenn allabendlich die Mutter dem Kind das Häubchen um den Kopf band, mit einer Schleife unter dem Kinn, damit der Junge beim auf der Seite liegen nicht das Ohr umknicken konnte, was, das war die feste mütterliche Überzeugung, später zu abstehenden Ohren führen müsse. Aber zurück zum Sofa im Herrenzimmer, auf dem der Kleine Mittagsschlaf halten sollte. Das sommerliche Halbdunkel im Zimmer rührte von den auf Lücke nicht vollständig heruntergelassenen Rollläden her. Aber trotzdem leuchtete, lebte und bewegte es sich im Zimmer, was die Mutter beim Schließen der Türe hinter sich nicht bemerkt hatte. Und diese leuchtende Bewegung an der Zimmerdecke kam vom See. Die Mittagssonne traf auf kleine Kräuselwellen, die das Licht flirrend durch die Lücken in den Fensterläden auf die Zimmerdecke reflektierten. Von diesem Lichtspiel über ihm war der Kleine völlig hingerissen. Und weil Kinder diesen Alters ein mindestens doppelt so großes Fantasiepotenzial wie ältere Leute haben, war er bald von dieser naturhaften Kunstdarbietung überwältigt. Es fing an, in ihm an auslegendem Erleben zu brodeln. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Einmal sah er die Bewegungen der elektrischen Wäscherolle, die in einem Hofgebäude der Drogerie am Ort betrieben und zu der er seine Mutter alle 2 Monate nach den Wäschetagen begleiten durfte. »Komm er ja nicht mit den Fingern zu nahe in die Rollen, sonst sind sie ab!« Dann wieder blitzten die Walzen in den Mahlstühlen auf, die im großväterlichen Mühlenbetrieb im nahegelegenen Rüdersdorf täglich 30 Tonnen Getreide zum Mehl vermahlten. All dieses fantastische Erleben weckte seine Kreativität. Mit 3 Jahren konnte er es natürlich nicht wissen. Ein wahrer Künstler muss komponieren, bildhauern, malen. Ja, malen musste er, ob er wollte oder nicht. Er musste etwas schaffen, die Lichtspüle künstlerisch verarbeiten, die er an der Decke sah. Aber er hatte keine Malutensilien, keinen Stift, kein Papier. Da, im höchsten Schaffensdrang, fiel sein Blick auf die Tapete an der Wand über dem Sofa, so etwa wie der Blick von Alec Guinness in dem Film Des Pudels Kern auf die Giebelwände von Mietshäusern fiel, die ein innerer Zwang ihm befahl, zu bemalen. Und? Was war das? Die Mutter hatte die Butterdose auf dem runden Tisch vor dem Sofa vom Frühstück noch nicht abgeräumt. Nun hatte er beides, die zu gestaltende Fläche und die Farbe. Ein Pinsel war schnell gefunden, sein linker, er war Linkshänder, Zeigefinger. Nun entstand in kurzer Zeit das Wellenlichtspiel an der Zimmerdecke in der künstlerischen Verarbeitung des Kleinen in dicken Butterfettspuren an der Wand, die hier und da die waagerechten Linien des Tapetenmusters, mal in dezentem Braun als durchgezogene Linie, mal in gepunktetem Gold ausgeführt, durchkreuzten. Nach und nach nahm das Werk Gestalt an, und eine wohlige Zufriedenheit erfasste die Seele des Jungen. Tief versunken in die Betrachtung seines Werkes bemerkte er gar nicht, wie sich die Tür leise öffnete und die Mutter ihn liebevoll wecken wollte. Was dann geschah, führte dazu, dass er im schulischen Kunstunterricht bis hin zum Abitur immer um ein Ausreichen zu ringen hatte, was in den Jahren dazwischen oftmals auf ein Mangelhaft abrutschte. Das malerische Talent war ein für allemal verschüttet, und so wandte er sich später der Musik zu. Vielleicht ein bis zwei Jahre nach diesem Vorfall kam seine Tante, die Schwester seiner Mutter aus Rüdersdorf, mit ihrer Tochter, seiner gleichaltrigen Cousine, für einige Wochen ins Haus, um den Haushalt während eines mütterlichen Kuraufenthalts zu führen. Wie es das Schicksal so wollte, bekam er in dieser Zeit die Masern. Im Allgemeinen waren Krankheitstage für ihn immer gute Tage. Er wurde von seiner Mutter, sonst streng und strikten Gehorsam auch gegenüber mancher ihrer milder ausgedrückt recht speziellen Ansichten fordernd, danach Strich und Faden verwöhnt. Sie las ihm vor, machte ihm sein Lieblingsessen, Quetschkartoffeln mit ausgelassener Butter und Eichen, Mostrichsoße mit Eichen oder Eierkuchen und brachte ihm vom Einkaufen immer eine Wundertüte mit. Jetzt aber übernahm das Cousinchen ihre Rolle. Sie saß stundenlang am Bett des hochansteckenden Jungen und unterhielt ihn damit, dass sie mit ihm Arzt und Krankenhaus spielte. Wahrscheinlich wäre es auch ohne die noch folgend medizinische, nach ihrer Ansicht gebotene Maßnahme dazu gekommen, dass sie sich angesteckt hätte. Aber mit dieser Verordnung wurde diese Ansteckung als absolut unvermeidbar abgesichert. Der kranke Junge hatte durch wiederholtes Spucken Speichel in einem Glas anzusammeln, das sie unter Hinzufügen von etwas Wasser und Zucker dann als vorbeugende Medizin zu sich nahm. Unter Berücksichtigung der Inkubationszeit und dem Gesundungsfortschritt bei dem Jungen kamen sie dann leider nur einen Tag zusammen ins Bett. Sie hatte sich die Gemeinsamkeit nachhaltiger ausgemalt. Als dann schließlich beide wieder gesund waren, hatte sich die Tante sozusagen zur Feier der Wiederauferstehung etwas Besonderes ausgedacht. Sie brachte vom Einkaufen drei Malerpinsel zum Anstreichen mit. Je einen bekam Cousin und Cousinchen, der dritte war für den im Nachbarhaus lebenden Freund Jürgen des Jungen gedacht. Dessen Familie hieß Hoffmann, und bei denen führte eine gerade Betontreppe zum See hinunter, im Elternhaus des Jungen dagegen ein durch den Steingarten geschwungener Weg, in den hin und wieder Gruppen von Stufen aus grob behauenem Naturkalkstein eingefügt waren. So fand man sich zu dritt mit den Pinseln bewaffnet bei Hoffmanns ein, um der Betontreppe einen soliden Anstrich mit Wasser zu verpassen. Als der Wassereimer wohlgefüllt bereitgestellt war, begann eine emsige Malerei durch die drei. Unten am See angekommen, wollten sie ein bisschen ausruhen, aber als sie dann nach oben schauten, war von dem Anstrich am Anfang der Treppe nichts mehr zu sehen. Sonne und Luftzug hatten das mühevolle Werk vernichtet. So begann man von neuem und sofort, wenn ich die Tante wegen des kühler werdenden Abends und der noch nicht wiedergenommenen starken Gesundheit zum Reinkommen gerufen hätte. Heute im Rückblick auf diese Szene könnte es wohl einer Überlegung wert sein, dieses Arbeitsmodell auf die Erreichung der in unserer Zeit so dringend erwünschten Vollbeschäftigung anzuwenden. Bilder über Bilder, bewegt und farbig, drängen sich in das Bewusstsein. Der Kleine, auf einem Zimmerdreirad aus Holz sitzend, in das hinten eine kleine Lehne einzustecken war, um vor dem Rückwärtsabrutschen zu schützen. Ein kleiner Puppenwagen war an das Dreirad angebunden und mit diesem Gespann fuhr der Junge um den Esszimmertisch herum. Er war der zweijährige Sohn eines Getreidemühlenvertreters, welcher noch kurz vor des Jungen Geburt im Juni 1935 Bürgermeister seines Wohnorts gewesen war. Dieser Berufswechsel des Vaters war für lange Zeit in den Rahmen der Schlafzimmertür des elterlichen Hauses eingekerbt. Die Kerbe stammte von einem Stein, geworfen von einem SA-Mann, der zusammen mit einer Rotte Gleichgesinnter nächtens das Haus attackiert hatte. Und das, weil der Bürgermeister sich weigerte, der NSDAP beizutreten. Zuerst wollte der gewählte Bürgermeister, der sich als ein aufrechter, gesetzestreuer, preußischer Verwaltungsbeamter sah, er war zu dieser Zeit schon 48 Jahre alt, hatte im 2. Garde-Ulanen-Regiment des Reiches gedient und war für Kaiser und Vaterland als Stabzahlmeister in den Ersten Weltkrieg gezogen, ein Hausfriedensbruchsverfahren anstrengen. Aber auf Anraten des Landrates ließ er das bleiben, quittierte seinen Dienst und war bis zum Niedergang des Dritten Reiches als Mehlvertreter für das Mühlenunternehmen seines Schwiegervaters in Rüdersdorf tätig. Der geworfene SA-Mannstein war für den kleinen Jungen, der zu diesem Zeitpunkt noch scheinbar sicher im Leib seiner Mutter verwahrt war, das Signal zum Leben. Denn der SA-Mannstein, von dem die Kerbe im Rahmen der Schlafzimmertür stammte, hatte auf seinem Wege, der zunächst die bekannte flache Wurfparabel nach dem Absprung aus der SA-Mannhand bildete, das Fensterglas durchschlagen und dann, durch dieses Hindernis auf seiner mathematisch vorgegebenen Bahn gestoppt, die Nase der werdenden Mutter gestreift. Wäre das Fensterglas nur einen halben Millimeter dicker gewesen oder hätte der Einfallwinkel am Fensterglas etwas spitzer gewesen, den kleinen Jungen hätte es wohl möglich nie gegeben und der Bürgermeister wäre sehr wahrscheinlich zum Witwer geworden und nie ein Getreidemühlenvertreter geworden.